Guten Tag, liebe Sarah Wagenknecht. Schön, dass mal wieder ein Interview möglich ist. Ich will von meiner Seite über Verschiedenes sprechen. Fange beim BSW, also beim Bündnis Sarah Wagenknecht und seinem Erfolg, seinem Leben, seiner Bedrängnis durch andere an. Die erste Frage, wie erklärst du denn, dass das BSW so im Zielrohr der aggressiven Umwelt der anderen Parteien steht und der Medien?
Ja, erstmal hallo Albrecht und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder miteinander sprechen, ein Interview machen. Ich bin ja nun eine leidenschaftliche Leserin der Nachdenkseiten und viele Informationen, die ich immer nutzen kann, die danke ich wirklich euch. Deswegen mache ich das ja auch sehr gern. Vordergründig geht es ja jetzt in der ganzen Presse-Auseinandersetzung um unser Verhältnis zur AfD. Da wird uns ja auch Abenteuerliches unterstellt. Wir würden uns anbiedern, was ja der größte Blödsinn ist. Aber de facto geht es um etwas ganz anderes. Sie wissen ganz genau, dass das BSW die einzige wirklich konsequente Antikriegspartei ist, dass wir stehen, wenn es um NATO-Kritik geht, wenn es um eine andere Russland-Politik geht und dass wir eben auch wirklich ansprechen, wohin die Entwicklung zurzeit steuert. Und das ist ja hochgefährlich. Also was wir zurzeit erleben, dass immer stärker mit westlichen Waffen, westlichen Drohnen, gerade waren es nochmal britische Drohnen, Ziele in Russland angegriffen werden. Wenn man das weiter macht, dann wird der Krieg nach Europa und in die NATO kommen. Das haben die Russen ja auch immer wieder
Also
angedroht.
du siehst eine reale Kriegsgefahr.
Ich sehe eine reale Kriegsgefahr und sie wollen offenbar genau die Stimme zum Verstummen bringen, die sich dort nicht an den Mainstream anbiedern wird. Und das wissen sie auch. Ich meine, die Linke hat der großen Aufrüstung zugestimmt. Sie kritisieren zwar die Wehrpflicht, was ja auch gut ist, dass sie das tut, aber sie steht immer Gewehr bei Fuß, wenn die CDU ruft und sie braucht. Das war ja damals bei Friedrich Merz so im zweiten Wahlgang. Das ist jetzt in Magdeburg so, wo sie ja auch ankündigen, den CDU-Mann zu wählen. So, und die AfD hat zwar auch das Image einer Friedenspartei, aber man muss ja sehr genau sehen, es haben sich in der AfD auf dem letzten Parteitag gerade die transatlantischen Kräfte durchgesetzt. Sie haben sehr enge Beziehungen zu Donald Trump, zur amerikanischen Regierung. Sie haben auch deutliche Stimmen, die eigentlich die Aufrüstung befürworten. Also sie sind nicht dagegen. Sie werben zwar für eine andere Russlandpolitik, aber sie sind trotzdem dafür, dass man Geld für Aufrüstung ausgibt. Ihre Kritik war nur, dass das mit Schulden finanziert wurde. Und ja, der Mainstream weiß, dass BSW stört. Deswegen haben sie alles dafür getan, dass wir nicht im Bundestag sind, bis dahin, dass die Zählfehler, die es gibt, bis heute nicht überprüft und kontrolliert wurden. Wir gehen ja davon aus, dass wir mehr als 5% der Stimmen hatten. Und jetzt wollen sie eben um jeden Preis verhindern, dass wir in die Landtage einziehen, vor allem auch in Sachsen-Anhalt. Das ist ja die erste Wahl, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Weil sie natürlich wissen, wenn wir jetzt bei diesen Wahlen nicht erfolgreich sind, dann wird es sehr, sehr schwer, das BSW weiter zu etablieren und uns auch mit unserer Stimme hörbar zu halten. Aber das wollen sie nicht.
Was würdest du denn ganz konkret tun, um das Verhältnis zu Russland so hinzukriegen, dass die Kriegsgefahr gebannt wird und wir wieder einen normalen Austausch mit diesem großen Land kriegen?
Sofort raus aus dieser jetzigen Entwicklung und Gespräche führen. Ein Bundeskanzler müsste als erstes im Grunde das machen, was damals als einziger europäischer Regierungschef Orban gemacht hat, hinfahren, versuchen zu sprechen. Könnte man ja zunächst mal auf der Ebene der Außenminister beginnen. Aber natürlich ein deutscher Außenminister, der Russland zum ewigen Feind erklärt, ich weiß gar nicht, ob der noch empfangen wird in Russland. Also es wird ja auch immer schwieriger, einen neuen Weg zu finden. Wir hatten ja vor etwa einem Jahr, war ja das Treffen von Donald Trump und Putin in Alaska. Und ich glaube, viele, auch ich, habe damals gesagt, Hoffentlich wird jetzt ein neues Kapitel geöffnet. Und es gab ja, wie man inzwischen weiß, dort wirklich eine Art Deal. Also Trump macht ja immer Deals, aber es gab eine Vereinbarung, es gab einen Kompromiss, der hätte diesen Krieg beenden können. Der hatte einerseits, das war das Wesentliche, zum Inhalt natürlich die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, das auszuschließen. Und es gab dann auch eine Vereinbarung, was ein territorialer Kompromiss sein könnte. So, das heißt, der Krieg hätte damals zu Ende sein können. Die Europäer haben alles getan, diese Vereinbarung zu untergraben. Zelensky hat sie auch nicht gewollt. Und inzwischen haben sich die Amerikaner von dieser Vereinbarung distanziert. Sie haben gesagt, sie gilt nicht mehr, sie ist nicht mehr auf dem Tisch. Wir brauchen eine Vereinbarung, wir brauchen Gespräche darüber, wie man diesen Krieg beenden kann. Jeder weiß, dass der Hauptkriegsgrund darin liegt, dass die Russen nicht akzeptieren werden, dass westliches Militär, NATO-Militär, NATO-Raketen an ihrer Grenze stationiert werden. Wenn man über diese Frage redet, wenn man von Anfang an 2021 darüber gesprochen hätte, hätte es diesen furchtbaren Krieg überhaupt nicht geben müssen. Würden Hunderttausende junge Männer und auch Menschen in der Ukraine, die Zivilisten, die ja auch getroffen sind, könnten noch leben. Es ist ein solches Desaster. Und deswegen ist so ein Drama, dass wir eine so schlechte Bundesregierung haben, die überhaupt nicht mal versucht, wieder mit Russland ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, heutzutage ist es ja so, Friedrich Merz ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Sie mit dem noch reden würden. Aber wir brauchen einen Weg, dort wieder Gespräche zu eröffnen, einen Gesprächskanal und wieder irgendwie ein Mindestmaß an Vertrauen aufzubauen. Das ist ja auch ganz zentral. Das Vertrauen ist ja auch völlig weg, weil man zumindest aus russischer Sicht, weil der Westen ja auch Verträge oder Vereinbarungen nie eingehalten hat. Weil tatsächlich ja immer wieder, damals das Minsker Abkommen geschlossen wurde, Frau Merkel sagt inzwischen selbst, man wollte das gar nicht einhalten, man hat nur Zeit kaufen wollen, damit die Ukraine aufgerüstet wird. Also so zerstört man ja jedes Vertrauen. Und wenn irgendwann es überhaupt keine Grundlage mehr gibt, miteinander zu verhandeln, dann steuern wir auf einen großen Krieg zu. Das gilt ja auch für andere Regionen dieser Welt, wo Vertrauen natürlich auch zerstört wurde. Also wenn man mit Iran gerade verhandelt und beginnt einen Krieg und bringt die Führung um, ist ja auch nicht vertrauenserweckend. Aber konkret bezogen auf Russland ist es eben etwas, was uns hier direkt in Europa und vor allem auch in Deutschland betrifft und ganz gefährlich ist.
Wenn man überlegt, Sarah, wie weit wir mal waren, weißt du, das ist ja, bin ja schon sehr alt, deshalb habe ich vieles in der letzten 60, 70 Jahren mitgekriegt. Ich habe also diese Propaganda von Adenauer 1953, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Das war damals die Parole. Es war also eine anti-sowjetische, anti-russische Politik par excellence. Und ich hatte mich in einer anderen Partei, in der Gesamtdeutschen Volkspartei, engagiert, von dem späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der damals halt diese Gesamtdeutsche Volkspartei gegründet hatte. Und die Auseinandersetzung war damals schon getragen von, ja, wie eigentlich schon zur Nazizeit und davor, von einem antirussischen großen Vorurteil. Und dennoch haben wir das dann irgendwie überwunden. Und wenn du dir mal denkst, dass der russische Präsident, der damals der gleiche war wie heute, mal im Deutschen Bundestag gesprochen hat, das ist eigentlich, wenn man sich die Atmosphäre und die Konflikte heute vorstellt und das Reden übereinander, ist das eigentlich fast nicht denkbar. Und damals waren auch CDU-Abgeordnete dabei. Und die sind auch aufgestanden und haben diesen russischen Präsidenten von damals und heute applaudiert. Eigentlich ein aufregender Ablauf in der Geschichte. Und warum knüpfen wir nicht an dieser grundsätzlichen Entscheidung, uns auch mit Russland zu verstehen, an? Was ist der Hintergrund? Da muss es ja emotional bei uns in Deutschland und viel verankert in konservativen Parteien, muss es ja etwas geben, was diese Anti-Russland-Haltung ausmacht.
Ja, also offenbar ist da, hat da vieles an Ressentiment aus dem Kalten Krieg überlebt. Vor allem in Westdeutschland, muss man sagen. Also es ist ja interessant, dass obwohl es jetzt diese massive Propaganda gegen die, es ist ja eine nicht nur gegen Putin, es ist ja schon gegen die Russen gibt. Also wenn ich mich erinnere, wir hatten Talkshows, da sitzen sogenannte Experten, also irgendwelche NATO-Mietmäuler, die dann dort erzählen, der Russe, der ist ja eigentlich so völlig anders und irgendwie der stirbt auch ganz gern. Der Vorfall jetzt, dass ein deutscher Journalist einer sogenannten Qualitätszeitung bei einer internationalen Pressekonferenz fragt, wie können wir dabei helfen, Russen zu töten? Also das zeigt ja, das sind ja Abgründe. Also das ist ja wirklich, das ist ja so entsetzlich, dass einem das kalt den Rücken runterläuft. Und ja, also da wird etwas aktiviert, was offenbar immer noch da ist aus ganz alten Zeiten, auch der deutschen Geschichte. Ich meine, schon der Erste Weltkrieg. Wie hat damals die Sozialdemokratie, die sich ja dafür begeistert hat, ja, ihn mitzuführen, versucht, sozusagen ihre doch klar eigentlich friedenspolitisch orientierte Linie über den Haufen zu werfen und die Arbeiter damals in diesen Krieg zu schicken? Sie hat gesagt, der Zarismus ist der Hort der Reaktion und wir müssen jetzt im Ersten Weltkrieg gegen den reaktionären Russen, gegen den Zaren kämpfen. Also das geht ja ganz, ganz lang zurück. Über die Nazi-Zeit müssen wir gar nicht reden, weil das war natürlich das schrecklichste Kapitel, auch was die Frage von rassistischem Russenhass angeht. Also der Vernichtungskrieg, wo man die Menschen dort als angebliche Untermenschen ermordet hat zu Millionen. Das ist ja alles, das ist ja alles auch Teil deutscher Geschichte. Das darf man nie vergessen. Und jetzt haben wir wieder eine Situation. Russland ist der Feind. Es wird dämonisiert. Putin wird ja auch dämonisiert. Wenn man sich realistisch anguckt, also es gibt ja in Russland wirklich gefährliche Scharfmacher inzwischen. Also wenn einer von denen jetzt russischer Präsident wäre oder stärkeren Einfluss hätte, dann wären wir schon im Krieg. Also das ist wirklich so eine Dynamik und natürlich kann ich auch verstehen, also ich war sehr lange nicht in Russland, aber ich lese ja Artikel über die Debatten dort. Ich war als Jugendliche oft dort und ich war damals erstaunt, dass es war ja noch die Sowjetunion, als junges Mädchen im Grunde, ich hatte da eine Brieffreundin, weil damals in der Schule hat man ja auch Russisch gelernt. Und als ich dort war, ich war wirklich erstaunt, mit welcher Offenheit, da war ja der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her. Also ich meine, ich rede jetzt hier über die 80er Jahre. Mit welcher Offenheit, mit welcher Freundlichkeit wir damals als Deutsche in Russland, in der Sowjetunion empfangen wurden und wie man damals auf uns zuging. Und ich meine, Gorbatschow hat die Wiedervereinigung ermöglicht. Niemand hätte die erzwingen können. Er hat die Hand gereicht. Und das Ergebnis war, dass man im Grunde damals ja auch, wir haben gerade über Vertrauen gesprochen, eben schon die Grundvereinbarung gebrochen hat. Nach der Auflösung des osteuropäischen Militärbündnisses, nämlich des Warschauer Pakts, jetzt nicht das amerikanisch dominierte Militärbündnis NATO immer stärker an die russische Grenze ranzuschieben. Das war ja eine Vereinbarung, das war ja, ist ja unbestritten. Und trotzdem hat man das ignoriert. Und auch da hat ja Russland zunächst mal eigentlich immer nur rebelliert, aber nicht, also hat das ja sogar noch bei Polen und anderen Ländern irgendwie auch hingenommen, aber es wurde ein Schritt nach dem nächsten gemacht. Man geht immer weiter und natürlich führt das irgendwann auch zu Gegenreaktionen. Und was mir große Sorge macht, ist eben, dass in den Parteien, die in Deutschland zurzeit ja immer noch die Regierung stellen, also das ist ja nun mal die CDU und die SPD, die ja wirklich auch eine andere Tradition hatte, ich meine, das weißt du besser als ich, aber ich weiß es ja auch mit Willy Brandt, auch noch mit Helmut Schmidt eine Russlandpolitik zu machen, ins Gespräch zu kommen. Heute wirbt auch die SPD zum Beispiel in Berlin, dass den letzten Ort von Gespräch und Verständigung, nämlich das russische Haus, auch noch zu schließen. Also das ist ja
Ja, das ist eigentlich eine
so.
unglaubliche Entwicklung, wenn du dir überlegst oder bedenkst, dass von Willy Brandt der Satz stammt, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und was daraus entstanden ist, ja, welche die SPD, ja, kriegstüchtig sollen wir werden, die SPD ist auf den Kopf gestellt worden.
Ja, und leider machen es sehr, sehr viele. Also in der SPD gibt es ja kaum noch Widerspruch. Also was ich erfreulich finde, dass es immer noch in der Bevölkerung im Osten etwas mehr als im Westen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, deutlich mehr als im Westen, dass da tatsächlich die Menschen anders darüber denken. Also ich hatte gerade vor kurzem, jetzt vor wenigen Tagen, eine Veranstaltung auch mal in Dessau. Und da kam, am Ende kam eine alte Frau auf mich zu. Das war wirklich unglaublich rührend auch. Und also eine sehr alte Frau, die hat wirklich den Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Und sie hat zu mir gesagt, machen Sie bloß weiter. Ich habe ganz große Angst, wohin das jetzt geht. Und die Frau hat Enkel, die Frau hat wahrscheinlich auch schon Urenkel. Und sie hat gesagt, das, was hier jetzt passiert, und was in diesem Deutschland, wohin sich das bewegt, das muss man stoppen. Und sie hat dann eben so gesagt, ja, dafür bin ich dankbar, dass sie auch diese Partei gegründet haben, weil sie wenigstens ein Gegengewicht ist. Also es ist schon so, dass es in der Bevölkerung auch immer noch genügend Leute gibt, die verstehen, was läuft. Aber wir sehen ja auch, und das deutet sich, also da sehe ich auch irgendwie so, das sind Anzeichen einer Art Vorkriegssituation, wie stark im Grunde Medienpluralität inzwischen eingeschränkt wird. Also wir haben ja auch als BSW immer weniger Chance, in die Mainstream-Medien irgendwie authentisch reinzukommen. Also wenn sie gegen uns schreiben, wenn sie über uns hetzen, wenn sie uns diffamieren, dann sind wir zwar an den Medien, aber wir kommen selber authentisch fast nicht mehr zu Wort. Also zum Beispiel das erste Papier der Grundwertekommission des BSW war ja eine Analyse, wie wir aus dieser gefährlichen Entwicklung rauskommen, wie man eine neue europäische und zwar stabile europäische Friedensordnung erreichen kann. Das haben ja renommierte Persönlichkeiten wie Wolfgang Streeck und Johannes Warwick und andere haben daran gearbeitet. Und es war nicht möglich, das in die sogenannten Qualitätsmedien reinzubringen. Also wir haben einige, natürlich Berliner Zeitung, Ostdeutsche Allgemeine, die aus diesem Mainstream ausscheren. Da haben wir dann auch eine Möglichkeit. Aber in dem, was sich sogenannten Qualitätsjournalismus, Mainstream-Journalismus nennt, kommt man da nicht mehr rein. Und natürlich beeinflusst das auch Stimmungen, wenn die Menschen immer nur eine Seite hören und die Gegenseite ausschließlich, deswegen sind ja auch Blogs wie die Nachdenkseiten so wichtig, aber ausschließlich eben in den sogenannten alternativen Medien zu Wort kommen. Damit ist natürlich ein Teil der Bevölkerung, die immer noch jeden Abend eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken, die erreicht man dann kaum noch.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich selbst habe ja mal einen Wahlkampf leiten müssen und führen müssen oder wo das große Geld gegen die damals die SPD, für die ich gearbeitet habe, angetreten ist und wo es gelungen ist, durch Thematisierung des Vorganges, nämlich dass das große Geld, also die reichen Leute in Deutschland, sich politisch auf vielfältige Weise und zwar anonym beteiligt haben und engagiert haben, dass das thematisiert worden ist, dass alleine durch das Thematisierung des Vorganges selbst der Wirkung der Boden entzogen worden ist. Das lässt ein bisschen offen, kann man in Variationen ja heute vielleicht auch wieder anwenden, indem man halt aufklärt darüber, welche Hintergründe die Attacken zum Beispiel auf euch haben und die Angriffe und die grundsätzliche negative Einstellung und die bodenlose Bösartigkeit auch der Angriffe auf das BSW, woher das kommt. Das aber nur kleine Nebenbemerkung, vielleicht ist es eine Hilfe.
Also es ist ja auch ein Riesengeschäft. Also was jetzt läuft, diese Hochrüstung, auch die Waffenlieferung an die Ukraine, die Austestung der Waffen im Ukraine-Krieg, das ist ja ein quasi für diese Rüstungskonzerne quasi wie so ein Realspielfeld, ne? Da sterben zwar jeden Tag Menschen, das ist denen aber egal, aber sie haben jetzt einen Realkrieg, wo sie all ihre Waffensysteme, die KI, alles trainieren und testen können. Und sie machen einen unglaublichen Reibach mit den wahnwitzigen Summen, Zahlen, die jetzt auch die Bundesregierung hier ausgibt. Und man weiß ja schon die NATO-Osterweiterung, also schon das, was im Vorfeld im Grunde den Ukraine-Krieg ja überhaupt erst herbeigeführt wird, das war ja ein Projekt der amerikanischen Rüstungskonzerne. Die haben diese Lobbyarbeit gemacht, damit man hier die Stimmung kippt. Und so ist es eben jetzt auch, also auch in Europa gibt es ja, also es ist ja nicht nur die amerikanische Rüstungslobby, wir haben eine eigene, die auch inzwischen ja immer größer wird. Also wir züchten ja jetzt geradezu einen militärisch-industriellen Komplex heran. Der wird ja jetzt auch immer größer. Und natürlich gibt es ganz klare Interessen und mit diesen Interessen werden all diese Kräfte auch sehr viel Geld und da werden natürlich diejenigen bekämpft, die sich dem entgegenstellen.
Lass uns mal noch zur Gesellschafts- und Sozialpolitik kommen. Was würdest du da anders machen, als heute geschieht? Also Renten.
Ja, alles. Also das hängt ja sogar mit der Aufrüstung zusammen. Also was Friedrich Merz jetzt macht und auch die SPD mitmacht, ist ja eigentlich, dass der deutsche Sozialstaat kurz und klein geschlagen wird. Also das ist ja, also ich meine, da ist ja sozusagen die Riester-Reform und so, das war alles schon schlimm. Und die Rentenkürzungen damals auch unter Gerhard Schröder, das waren alles falsche Weichenstellungen. Aber was sie heute vorhaben, das wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Also quasi die Beitragszahler zu verpflichten, in Zukunft bis zu 2 Prozentpunkte direkt an die Finanzmärkte abzugeben. Also die Börsenspekulation anzuheizen mit dem Geld der Leute, gleichzeitig das Rentenniveau immer drastischer abzusenken. Jetzt auch noch den Leuten die Möglichkeit zu nehmen, nach 45 Jahren Schuften wenigstens ohne Abschläge in Rente zu gehen. Das ist wirklich dreist. Oder bei der Gesundheitsvorsorge. Ja auch, es ist ja schon jetzt für viele Kassenpatienten schlechter und es soll weiter verschlechtert werden. Und natürlich muss man sehen, gerade in dieser Auseinandersetzung, die ja öffentlich immer weniger stattfindet, also sag mal, das ist ja etwas, was tatsächlich die Debatte weniger prägt als andere Themen. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich die wichtigste oder die größte Oppositionspartei, nämlich die AfD, bei der Frage des Sozialstaates ganz fest an der Seite der CDU steht. Also dem Augenblick, wo die SPD diese Zerschlagung nicht mehr mitmachen würde, hätte Merz ja sogar einen neuen Partner. Weil viele Dinge, die jetzt verschlechtert werden, also zum Beispiel die AfD fordert ja, dass nach einem halben Jahr schon Arbeitslosigkeit, also Bürgergeldbezug oder Grundsicherungsbezug, dass Menschen verpflichtet werden zu gemeinnützigen Arbeiten. Das heißt ja, die vielen Facharbeiter, auch Ingenieure, die jetzt in der Industrie ihren Job verlieren, die müssten dann nach einem halben Jahr Grünanlagen pflegen. Das ist aber etwas, was die meisten Wählerinnen und Wähler so nicht wahrnehmen, weil es eben nicht im Vordergrund der gesellschaftlichen Debatte steht. Und das ist auch ein Problem, dass auf der einen Seite eben über viele Themen, die ja auch die Menschen bewegen, also natürlich diese überbordende Migration der letzten Jahre, die hat massive Probleme geschaffen in der Bildung, in bestimmten Wohngebieten, auch kulturelle Konflikte. Und natürlich gibt es auch, und das darf man einfach nicht bestreiten, es gibt eben einen Anstieg von bestimmten Gewaltdelikten, Messerstechereien, das geht teilweise in Schulen los. Also das alles sind echte Probleme. Aber es gibt eben auch andere Ebenen und über die wird kaum geredet, weil tatsächlich ja die AfD diese Themen nicht aufruft. Die Linke macht das zwar, aber sie macht es auf eine Art und Weise, die Menschen kaum noch erreicht, die von all dem betroffen sind, weil das sind eben vor allem die sogenannten kleinen Leute, also die Ärmeren, die ja heute in überwiegender Zahl dann eben doch eher AfD wählen. Und auch deswegen hatten wir ja damals das BSW gegründet, weil es so wichtig ist, auch in dieser Frage eine Partei zu haben, die alte Idee einer leistungsgerechten Aufstiegsgesellschaft wieder in die Debatte bringt. Also das ist ja etwas anderes als nur, alle müssen sozusagen viel Bürgergeld kriegen oder wir brauchen sozusagen für die schon draußen sind, einigermaßen Absicherungen. Die brauchen wir auch, aber wir brauchen vor allem eine Gesellschaft, wo es wieder möglich ist, aufzusteigen. Wo nicht die Eltern, sozusagen das Einkommen der Eltern nahezu 100% schon vorher sichtbar macht, welches Einkommen die Kinder haben werden. Und das hat sich ja auch völlig verändert. Also es hat sich ja tatsächlich, gibt ja so Analysen, dass Jugendliche oder auch junge Leute, die meinetwegen in den Ende der 60er, 70er Jahre geboren wurden, dass deren Einkommen viel, viel weniger vom Einkommen der Eltern abhängt, also dass die tatsächlich Aufstiegschancen hatten. Während diejenigen ab Mitte der 80er Jahre Geborenen, dass die tatsächlich, dass man da ganz genau sagen kann, arme Eltern, arme Kinder. Also das ist viel, viel enger miteinander verbunden und natürlich auch reiche Eltern, reiche Kinder. Klar, also dafür werden ja inzwischen viel, viel mehr Erbschaften weitergegeben. Es gibt ja inzwischen auch einen immer größeren Teil auch von jungen Leuten, die eigentlich nie im Leben arbeiten müssen, weil sie wirklich so ein hohes Erbe bekommen, oft ja dann vorher auch schon in Form von Schenkungen und Vermögenseinkommen beziehen, dass das eigentlich ein Einkommen ist, das weit über dem liegt, wofür andere jeden Morgen aufstehen und jeden Tag 8 Stunden arbeiten oder manchmal auch mehr, wenn sie sogar noch einen Zweitjob haben. Also das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die ja auch damit zu tun hat, also dass sag mal, diese Aufstiegschancen nicht mehr da sind, auch Motivation wegzunehmen. Also in der heutigen, also ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem Realschullehrer. Es ist ein wirklich sehr interessantes Buch, Realtalk, Lehreralltag, der dort beschreibt, dass in seiner Realschule junge Leute vielfach keine Motivation mehr haben. Und das ist natürlich ein Problem. Also junge Leute, kluge junge Leute, eigentlich schon mit der Haltung ins Leben gehen, es ist egal, ob ich mich anstrenge oder nicht, ich habe sowieso keine Chance. Und dadurch natürlich, klar, also am Ende sich diese Strukturen verfestigen. Aber das ist etwas, was eine Gesellschaft ja auch massiv schädigt. Also warum hat Deutschland jetzt so ein schlechtes Bildungssystem? Weil man immer mehr die Standards absenkt, damit die irgendwie doch noch dann die Klassenstufen erreichen. Aber das ist ja auch etwas, was eine Gesellschaft kaputt macht, wenn nicht mehr ordentlich ausgebildet wird, wenn die jungen Leute nicht mehr wirklich ja auch etwas lernen in der Schule. Ich meine, 10% derer, die jetzt die letzten Jahre die Schule verlassen haben, kriegen weder eine Lehrstelle noch einen Job. So. Also es ist ja wirklich auch eine sehr, sehr, sehr schlechte Entwicklung. Und medial haben wir eine Debatte, die eigentlich über diese ganzen elementaren Probleme kaum redet. Aber wenn sie darüber redet, dann in einer Form, also angeblich haben wir einen Generationenkonflikt zwischen alt und jung. Und angeblich haben wir ja viel zu hohe Renten, obwohl jeder weiß, sie sind, oder jeder wissen könnte, sie sind 10 Prozentpunkte niedriger als der EU-Durchschnitt. Also medial wird ja genau, wenn ja auch in der Frage des Sozialen, all die Lügen verbreitet, die dann eigentlich auch wieder nur der Finanzlobby nutzen, weil man will ja privatisierte Rente und kapitalgedeckt. Aber es sind eben nicht, es wird nicht wirklich über die Probleme geredet. Und die Leute sind dann frustriert und ja, einer der Gründe, warum die AfD derzeit so stark ist, liegt ja daran, dass die Leute empört, frustriert, verärgert sind, aus gutem Grund, über die herrschende Politik, die wir in Deutschland haben und auch die Arroganz, wie mit ihren Lebensperspektiven umgegangen wird.
Ich wollte noch zwei Fragen stellen. Eine zu der konjunkturellen Lage. Würdest du in der jetzigen Situation es für sinnvoll halten, ganz bewusst Konjunkturprogramme, also Ausgabenprogramme besonderer Art des Staates aufzulegen?
Also ich halte es für dringend notwendig, dass wir unsere Infrastruktur sanieren, weil das ist ja ein Drama. Also ich meine, jetzt gab es ja dadurch, dass im Sommer eben jetzt diese lange Hitzeperiode war, der Rhein und andere Flüsse waren nahezu ausgetrocknet, die Schifffahrt war nicht mehr möglich oder teilweise nicht mehr möglich, so dann musste man sie auf die Straßen und auf die Autobahnen bringen. Das Problem ist aber, dass das vielfach gar nicht geht. Weil wir so viele marode Brücken haben, da dürfen die überhaupt nicht drüber fahren, die LKWs. Wir haben ja vor allem auch, wir haben ein Schienennetz. Also ich meine, es wäre ja die viel bessere Variante sowieso, wenn man über die Schiene mehr Gütertransport machen würde. Da man aber die Bahn auf Rendite getrimmt hat, ist einfach nicht mehr investiert worden in die Weichen, in die Schienen.
Also du wärst für ein extrem großes Investitionsprogramm für den Schienenverkehr.
Ja, für den Schienenverkehr, aber auch für die Brücken und für die
Ja,
Autobahnen. Natürlich
okay.
auch für die Gebäude. Ich meine, natürlich ist es auch frustrierend für Schüler, wenn sie in eine Schule gehen und da fällt irgendwie der Putz von der Decke. Das ist ja auch etwas, ich meine, das sieht man dann jeden Tag dort. Also wenn man sich über mangelnde Leistungsmotivation wundert, wenn man in so einem abgefragten Gebäude sitzen muss. Nicht alle Schulen sind so, aber es gibt eben viele Schulen, die so sind. Dann ist das ja auch nicht motivierend. Also ich finde schon, dass wir dafür Geld brauchen, statt für Panzer und Kampfjets. Wir haben aber allerdings tatsächlich auch das Problem, dass wenn man jetzt sehr viele Schulden für die Rüstung macht, dann kann man natürlich nicht zusätzlich noch zu sehr viele Schulden für Infrastruktur machen, weil es ist ja teuer. Also man darf auch nicht zu leichtfertig, das habe ich manchmal, finde ich, ist in manchen Debatten zu leichtfertig sagen, ja, also immer mehr Ausgaben, immer mehr Kredite. Weil in der heutigen Situation, also da muss man dann nochmal drüber reden, wie man Kredite auch refinanzieren und finanzieren kann. Aber wenn man es so macht wie derzeit, also Anleihen auflegt, die dann die Finanzinvestoren kaufen sollen, die ein Spielball der internationalen Finanzmärkte sind, dann heißt es natürlich, das erleben wir ja jetzt, wenn man sehr viel Schulden macht, steigen die Zinsen. Also nicht nur absolut, weil klar, mehr Schulden, mehr Zinsen, sondern auch der Zinssatz steigt tendenziell. Und das sind ja haushaltswirksame Kosten. Also wir haben jetzt tatsächlich, wir laufen ja in eine Richtung, dass in Zukunft 50 Milliarden, 80 Milliarden, also man kann das ja nur spekulieren, je nachdem, wie der Zinssatz sich entwickelt, jedes Jahr mehr an haushaltsrelevanten Kosten bei der Bundesregierung anfallen für Zinsen. Das ist natürlich ein echtes Problem. Das heißt, früher gab es mal die Schatzbriefe, die Bundesschatzbriefe, die direkt an die Bevölkerung gegeben wurden. Das war ein ganz anderes Modell. Aber so wie heute kann man jetzt auch nicht sagen, einfach nur ganz viel Kredit, sondern er muss eben sehr, sehr sinnvoll da eingesetzt werden, wo er wirklich auch zu Wirtschaftswachstum führt. Weil dann kann man auch, klar, wenn die Wirtschaft wächst, kann man auch Zinsen bezahlen, weil dann natürlich auch die Einnahmen entsprechend steigen. Das ist ja die alte Logik. Also man darf auch nicht das zu sehr dieses Problem ausblenden. Also ich weiß ja, es gibt ja sogar eine ganze ökonomische Schule, die sagt, also ich brauche kein Problem, da muss eben die Zentralbank das Geld drucken. Das tut sie aber nicht, weil wir haben ja keine deutsche Zentralbank mehr, sondern wir haben die EZB. Also abgesehen davon, dass es auch andere Probleme geben mag. Also das sind sicherlich alles Dinge, die eine Rolle spielen. Was mir aber nochmal ganz wichtig ist, ich finde, wir müssen in Deutschland versuchen, und das versucht das BSW, überhaupt wieder eine rationale Debatte über politische Ziele und politische Fragen hinzubekommen. Wir haben ja eine Situation, und das erleben wir jetzt gerade ja auch in Sachsen-Anhalt oder auch gegenüber dem BSW. Wir haben ja gesagt, dass wir dort, die CDU wird ja die Wahl verlieren. Also sie hat ja dramatisch schlechte Werte. Wir haben gesagt, wir werden den CDU-Wahlverlierer nicht wählen. Und dann hatten wir sofort eine wahnsinnige Kampagne. Wenn ihr den nicht wählt, dann bereitet ihr also ein neues 1933 vor. Was ich nicht verstehe, ist, dass sich also auch die Teile der Medien, zumindest die irgendwie ehrlich es meinen, dass sie noch nicht mal begreifen, dass sie mit der Art der Debatte erstens die AfD stärken und zweitens einfach auch den Intellekt der Menschen beleidigen. Weil natürlich wird nicht in Deutschland der Faschismus ausbrechen, wenn man die CDU nicht weiter unterstützt und wenn man diese Brandmauerkoalition nicht mehr macht. Weil ich finde, man muss sogar die AfD ausdrücklich stellen. Sie wird ja für bestimmte Inhalte gewählt. Sie hat ja in ihrem Programm auch bestimmte Inhalte, die teilweise von den Menschen aus gutem Grund auch unterstützt werden. Also wenn sie zum Beispiel sagt, sie will Diplomatie, ein anderes Verhältnis zu Russland oder sie will die Russland-Sanktionen aufheben, dann wäre es absolut richtig und wir würden das ja auch machen, wenn das in einem Landtag oder eben auch im Bundestag in Zukunft zur Abstimmung stünde, dass man dem zustimmt und nicht eine Debatte macht, um Gottes Willen, da darf man aber doch nicht mitstimmen, da darf man keine Mehrheiten suchen, weil das ist ja eine Partei, igitigit. So wird ja die Debatte geführt. Und jeder, der da ausbricht, ist selber schon ein halber Nazi. Und das verhindert ja, dass man sich inhaltlich mit der AfD auseinandersetzt. Und die AfD ist ja sehr, sehr gemütlich hinter der Brandmauer. Also ich fand interessant, als ich jetzt der AfD, also sowohl Frau Weidel, aber ich habe es auch Herrn Höcke jetzt ja angeboten, eine inhaltliche Auseinandersetzung angeboten habe, eine öffentliche Debatte. Da haben sie sich gedrückt. Das wollten sie nicht.
Aha.
Aber genau das ist doch das, was wir brauchen. Inhaltliche Diskussion. Und natürlich müssen alle irgendwie in der Lage sein, miteinander zu reden. Also wir fordern auch für Sachsen-Anhalt einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der aber eben mit wechselnden Mehrheiten unter Einbeziehung aller Kräfte im Landtag regiert.
Was denkst du, weshalb haben die sich gedrückt?
Ja, weil sie gar kein Interesse daran haben, sich inhaltlich zu debattieren.
Also,
Weil da natürlich auch offensichtlich, ich hatte ja angesprochen, zum Beispiel die amerikanischen Verbindungen von bestimmten AfD-Leuten. Wenn Frau Weidel, also zum Beispiel die Rede von Donald Trump in Davos, ich weiß nicht, wie viele die noch in Erinnerung haben, also das war ein Gestammel vor dem Herrn, das war wirklich peinlich. Also es war wirklich, war überhaupt keine Substanz. Die hat sie damals als eine geniale Rede irgendwie gefeiert. Also ich würde natürlich darüber mit ihr sprechen, wie ist ihr Verhältnis zur US-Administration? Wie ist eigentlich zu vereinbaren, wenn man diese starken Verbindungen in die USA hat, steht man dann wirklich dafür, russisches Öl und Gas wieder zu kaufen? Weil die Amerikaner und Donald Trump natürlich wollen, dass wir ihr teures Gas und Öl kaufen. Also, wie ist es mit der, wieso hat sie damals, zum Beispiel Frau Weidel, als es um das erste Mal das 5%-Ziel gefordert wurde, als die meisten anderen Politiker noch abgewunken haben, wieso war sie die Erste, die gesagt hat, das ist doch ganz vernünftig? Also über solche Fragen kann man doch inhaltlich diskutieren. Und natürlich kann man auch über das, was richtig ist, diskutieren. Natürlich müssen wir Migration begrenzen, aber eben nicht Ressentiments schüren. Also wo ist da die Grenze? Ist es richtig, dass wir Straftäter ausweisen müssen, soweit das möglich ist, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben? Also das sind alles Fragen, die kann man doch rational diskutieren. Und meine Haltung ist, es hilft der AfD, wenn man stattdessen unsachlich, hysterisch auf ihr herumprügelt, so wie das jetzt aktuell der Spiegel gerade wieder gemacht hat mit seinem Titelbild. Also das war eine solche Wahlwerbung für Herrn Siegmund, weil es einfach so plump, so dumm und so völlig neben der Realität ist und die Leute sich dann sagen, naja gut, also wenn ihr so mit der AfD umgeht, dann ist die ja doch offenbar eine Partei, die wir wählen sollten, weil dann können wir euch damit ärgern. Und stattdessen wäre es wichtig zu sagen, was würde sich wirklich ändern, wenn die AfD sehr stark wird? Und da gibt es ein paar Dinge, wo man sagen kann, ja, das geht in eine richtige Richtung, aber es gibt sehr vieles, was tatsächlich hochproblematisch wäre. Man sollte ja auch nicht so tun, als wäre dieser ganze Weg in Richtung eines neuen Autoritarismus, der zurzeit von Grün bis CDU vorangetrieben wird, als würde die AfD dem komplett entgegenstehen, sondern sie will in vielen Fragen nur das Vorzeichen ändern. Aber darüber kann man ja sprechen oder sie auch fragen, ja, was wollt ihr? Wollt ihr Meldestellen für Lehrer, nur eben andere? Also das ist ja eine gefährliche Entwicklung, wenn das in diese Richtung geht. Aber ja, sie drücken sich dort und sie wollen das nicht, weil sie eben so eine viel leichtere Position haben. Mit den Altparteien ist es viel, viel einfacher.
Okay, ich wollte jetzt noch ansprechen den Komplex direkte Demokratie. Du hast dich positiv dazu geäußert. Wie stellst du das vor?
Na gut, wir sehen ja, dass zum Beispiel die Demokratie in der Schweiz viel besser funktioniert, weil
Ja.
die Menschen die Chance haben, mit relativ einfachen Möglichkeiten ein solches Forum zu erreichen und dann werden inhaltliche Dinge direkt entschieden. Und gerade fundamentale Fragen, wie zum Beispiel die Rente. Wollt ihr, dass eure Rente auf den Finanzmärkten verzockt wird oder wollt ihr lieber ein österreichisches Rentensystem, wo alle einzahlen, was auf Umlage beruht, wo man ein bisschen höhere Beiträge hat und dafür ein Durchschnittsrentner nach langer Einzahlung 800 Euro mehr im Monat hat, ist euch das lieber? Warum fragt man die Leute nicht? Also ich bin mir relativ sicher, wie das ausgehen würde, aber das ist doch etwas, was die Menschen betrifft. Natürlich wäre es gut, wenn sie das entscheiden könnten. Und auch bei der Frage von Krieg und Frieden. Also wollt ihr wirklich, dass wir weiter der Ukraine Milliarden und Abermilliarden in den Rachen werfen, um einen Krieg zu verlängern, wo die Wahrscheinlichkeit dadurch steigt, dass er auch zu uns kommt. Sind die Leute einverstanden oder nicht? Also das sind ja Dinge, die man entscheiden kann. Oder in manchen Ländern, das finde ich besonders gut, gibt es sogenannte Recall-Referenden. Also heißt, wenn ein Politiker im Amt ist, das ist ja in Deutschland das Problem, jemand wird gewählt, betrügt seine Wähler, weil er das Gegenteil von dem macht, was er vor der Wahl versprochen hat, aber sitzt dann mindestens 4 Jahre, manchen also auf Landesebene 5 Jahre im Amt. Und da gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit, mit einem Referendum einen Politiker abzuberufen. Also konkret, Herr Merz hat vor der Wahl in vielen Dingen etwas anderes versprochen, als er jetzt macht. Da wäre die Möglichkeit, ein Referendum abzuhalten, dass dieser Mann nicht mehr Bundeskanzler ist, weil die Leute sagen würden, der hat uns betrogen. Wenn es solche Hebel gäbe, wäre das ja ein enormer Druck auch auf die Politik. Nicht so absurd also oder auch nicht so ignorant gegenüber den eigenen Wählerinnen und Wählern zu sein, weil sie müssten ja Angst haben, dass sie dann abberufen werden. Also das wären auf jeden Fall gute Mittel. Und die Schweiz ist ja übrigens auch ein Land, das zeigt, dass Regierungen nicht immer solche festgefügten Koalitionen sein müssen, wie wir sie in Deutschland haben. Die Schweizer Regierung hat ja im Grunde fast alle Parteien sind da irgendwie in der Regierung und dann sucht man Kompromisse. Und dann gibt es noch das Korrektiv direkte Demokratie. Das ist ja ein Modell, was viel besser wäre als diese Brandmauerkoalitionen, die wir jetzt in Deutschland immer wieder haben, die ja eigentlich nur dem Machterhalt der alten Parteien dienen. Also das muss man ja ganz klar sagen. Und im Effekt bedeuten, immer mehr Wähler werden ins Gesicht geschlagen, fühlen sich ausgegrenzt, nämlich alle Wähler, die AfD wählen. Und die werden immer mehr. Und das kann am Ende nur daran münden, dass die AfD das erste Mal die absolute Mehrheit hat. Eine breite Koalition, die verschiedene Kräfte einbindet und die sich dann Mehrheiten im jeweiligen Parlament suchen muss, und zwar die gewählten Mehrheiten ernst nimmt, wäre das deutlich bessere Modell.
Naja, okay. Zum Schluss, was wünschst du dir denn von so einem Medium wie dem unseren?
Also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin wunschlos glücklich, aber ich finde schon, dass ihr eine sehr, sehr gute, also eigentlich beispielhafte Art der Berichterstattung habt. Ihr habt auf der einen Seite hochinformative Artikel, die ja auch immer gerade mit den Hinweisen des Tages verlinkt werden. Ihr habt Meinungsartikel und Analysen, die ich auch immer sehr, sehr spannend finde. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass die Nachdenkseiten bleiben, dass sie weitermachen und dass sie vielleicht sogar noch viel, viel mehr Menschen erreichen als aktuell.
Ja, da haben wir auch Wünsche an alle, wie du, dich und andere, dass wir noch etwas bekannter werden. Wir waren gestern bei einer Veranstaltung mit Gewerkschaftern und Annette und ich, also meine Frau und ich, und Annette ist ja für die Gesprächskreise zuständig und war da eingeladen, ein Referat zu halten. Und dann wurden wir durch eine Umfrage unter den Leuten, die da rumsaßen, richtig geschockt, denn keiner dieser Gewerkschaftsvertreter wusste etwas von den Nachdenkzeiten. Also ganz erklären kann ich mir das nicht. Also da müssen wir eine schreckliche Auswahl getroffen haben. Aber es ist uns klar geworden, dass wir ein gewaltiges Defizit haben, beim Kennen dieses Instruments. Und deshalb werbe ich jetzt dafür, dass du und ihr alle, die im BSW tätig seid, dass ihr dieses Medium benennt und ja, darauf aufmerksam macht, dass es so etwas gibt.
Gerne. Also ich habe das
Okay.
eigentlich schon öfter auch gemacht, aber wahrscheinlich muss man es einfach
Ja,
stärker machen.
nein, das ist auch jetzt ein ganz schlechtes Thema für den Schluss. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich geht es sehr viel mehr darum, dass eines der wenigen aufmüpfigen politischen Gruppierungen wie ihr, dass ihr wächst und wächst und wächst, sodass ihr im nächsten Bundestag auch ohne Schwierigkeit vertreten seid.
Ja, also ich will ja auch vielleicht dazu nochmal sagen, weil das auch in den Medien immer so eine Rolle spielt. Sie versuchen uns ja zurzeit dadurch totzuschreiben, dass natürlich wir als junge Partei auch Probleme haben. Das ist aber völlig normal. Also wir haben ja bekanntermaßen in Thüringen Menschen im Parlament auf unserem Ticket, die mehrheitlich eine andere Linie verfolgen. Wir hatten vorher in Brandenburg leider Austritte. Da wird immer so getan, als sei das jetzt sozusagen das Todessignal für das BSW. Und da will ich wirklich nur noch mal dran erinnern, andere junge Parteien, sag mal, zum Beispiel die AfD und auch die Grünen, man erinnere sich, wo die 2 Jahre nach ihrer Gründung standen. Und auch was sie als erstes an Parlamentsfraktionen hatten, das waren teilweise Chaostruppen. Also in jungen Parteien sind natürlich auch bestimmte Auseinandersetzungen kaum vermeidbar. Wir hatten damals die Illusion, dass wir das vermeiden können. Das war aber eben wirklich eine Illusion, leider. Und wir haben eben zum Beispiel 2024 hatten wir das Problem, wir haben Listen aufstellen müssen für die Landtagswahlen, für 3 Landtagswahlen und für die Europawahl. Da waren wir wenige Wochen alt. Also wir konnten die Kandidatinnen und Kandidaten, die damals kandidiert haben für uns als so junge Partei kaum kennen. Und deswegen hat das dann eben auch zur Folge, dass dann auch negative Überraschungen stattfinden. Inzwischen
Völlig
sind wir
klar, ja.
deutlich weiter, ne? Inzwischen haben wir ja zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gab es eine Strategiediskussion vor der Listenaufstellung. Und da gab es ja auch zwei Flügel. Einer wollte den Thüringer Weg, der ist unterlegen. Die sind inzwischen auch ausgetreten. Auf der anderen Seite diejenigen, die gesagt haben, wir machen BSW-Politik und wir schaffen Mehrheiten für eine andere Politik, die haben sich durchgesetzt. Aber damals, in 2024, war all das nicht möglich vor den Landtagswahlen. Das heißt, weil viele ja auch sagen, ja, ist das BSW denn glaubwürdig? Wir sehen doch da, ja, Brandenburg, das ist ja auch ein Desaster, ist jetzt eine CDU-SPD-Koalition, die gar nicht gewählt wurde, weil es Überläufer von uns gibt. Und da kann ich nur sagen, das ist wirklich bitter, ja, für uns auch. Aber wenn man so neu und so jung startet und mit einem Personal startet, logischerweise, das man teilweise nicht kennt,
Man
sind solche Entwicklungen nicht ganz vermeidbar. Und man sollte nicht das von damals übertragen auf die jetzigen Wahlen, weil inzwischen haben wir Landesverbände, die seit 2 Jahren arbeiten. Inzwischen hat man
ja.
Kandidaten, die man kennt. Das heißt, inzwischen wird sich ein Thüringen nicht wiederholen oder kann sich auch nicht wiederholen, weil ich ja weiß, wo unsere Kandidaten in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und vor allem eben auch in Sachsen-Anhalt wirklich hinwollen, weil ich sie kenne, weil ich mit ihnen gesprochen habe, weil sie authentisch und ehrlich sind. Aber das ist auch etwas, was jungen Parteien das Leben sehr schwer macht, dass sie diese
Ja.
Probleme haben, dass sie auch allen Fraktionen immer wieder Zerfallserscheinungen haben. Also das ist auch etwas, was bei allen jungen Parteien so war. Also dass dann Fraktionen Austritte haben, dass es Auseinandersetzungen gibt. Und deswegen hat man eben in Deutschland, weil hier immer so erwartet wird, dass alles sofort perfekt funktioniert, wirklich auch wenige junge Parteien, die es schaffen, sich zu etablieren. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Ländern. Also in anderen Ländern ist das Parteiensystem ja viel, viel beweglicher. Hier krallen sich die alten Parteien, obwohl sie bei der Bevölkerung überhaupt nicht mehr viel Rückhalt haben, an die Macht. Und eine junge Partei hat es sehr, sehr schwer, wirklich sich zu etablieren, zumal wenn sie von den Medien so bekämpft wird wie wir.
Es ist überhaupt erstaunlich, dass ihr euch so weit etabliert habt, und ich wünsche euch für den weiteren Verlauf auch in unserem eigenen Interesse alles Gute, liebe Sarah.
Vielen herzlichen
Auf
Dank.
Wiedersehen.
Tschüss.
Danke.